Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Der enge Zusammenhang zwischen sozialem Hintergrund und Bildungserfolg in Deutschland, das ist zwangsläufig immer wieder ein Thema bei uns, denn dieser Zusammenhang wird ja in unschöner Regelmäßigkeit immer wieder bestätigt. Durch Studien, nicht zuletzt durch die PISA-Erhebungen. Eine Gruppe, die da bislang sehr wenig Beachtung findet, sind diejenigen, die nicht klassisch in einer Familie aufwachsen, sondern zumeist in Einrichtungen untergebracht sind, die sogenannten Care-Leaver. Mit deren Bildungschancen beschäftigen wir uns in dieser Sendung. Und wir fragen, bewirkt sich die aktuelle Lage rund um das Coronavirus aus an den chinesischen Hochschulen? Ein Gespräch darüber mit der Vertreterin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Peking. Ich bin Benedikt Schulz, schön, dass Sie zuhören. Wie steht es also um den Bildungserfolg von Care-Leavern? Denn dass deren Bedingungen schwierig sind, kann man ja zumindest vermuten. Die Diakonie Nordrhein-Westfalen hat ja jetzt eine aktuelle Untersuchung herausgegeben, die das zumindest untermauert. Demnach werden 12% der Kinder und Jugendlichen, die in Einrichtungen der Diakonie untergebracht sind, regelmäßig vom Unterricht ausgeschlossen, bekommen weniger als 15 Schulstunden pro Woche. Und warum? Weil offenbar Lehrkräfte mit den Jugendlichen überfordert seien. Darüber und über die Bildungschancen dieser Jugendlichen insgesamt will ich sprechen mit Severin Thomas, die sich an der Uni Hildesheim zusammen mit einem ganzen Team seit vielen Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Frau Thomas, hallo.
Hallo.
Fangen wir jetzt konkret nochmal mit den Zahlen der Diakonie NRW an. Wie kann es sein, dass Kinder, die in Einrichtungen untergebracht sind, dass die in einer solchen Regelmäßigkeit vom Schulunterricht ausgeschlossen werden? Wie kann das passieren?
Das ist ja so, dass diese Kinder ja auch eine Geschichte mitbringen und nicht grundlos in den stationären Hilfen sind, insofern auch eine besondere Unterstützung brauchen und die Schulsysteme oft auf diese Herausforderungen eben nicht vorbereitet sind und insofern die Schule da eben sehr schnell mit Ausschlussmechanismen reagiert und dass da, denke ich, einer engeren Kooperation auch zwischen den Bereichen Schule und Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere stationäre Hilfen, auch braucht.
Ja, das finde ich ein wichtiges Thema. Zusammenarbeit, Kooperation zwischen eben den verschiedenen Institutionen, zwischen der Bildungseinrichtung, zwischen der Wohneinrichtung und vielleicht auch den Jugendämtern. Liegen da die Probleme?
Das lässt sich natürlich nicht immer so ganz einfach beantworten. Es ist natürlich überall auch mit Personalknappheit zu kämpfen. Fachkräftemangel ist da eben ein großes Thema, mit dem insbesondere auch stationäre Einrichtungen zu tun haben, aber auch Jugendämter. Damit geht es eben schon los. Aber auch die Tatsache, dass es sich um unterschiedliche Systeme handelt. Kinder- und Jugendhilfe ist eben ein eigenständiger Bereich im Vergleich zu dem der Schule. Muss man eben solche Kooperationen aufbauen und ausbauen. Und da würde ich sagen, sind wir, was diesen Personenkreis betrifft, noch vielfach in den Anfängen. Dort zu Beginn der Hilfe im Grunde schon auf eine enge Kooperation mit den Schulen auch zu setzen.
Also würden Sie denn sagen, dass es zu wenig Kooperation zwischen Schulen und Kinder- und Jugendhilfe gibt?
Ich kann das aus meiner Erfahrung sagen. Ich mache viele Projekte in dem Feld, bin auch in kommunalen Projekten unterwegs und es wird immer wieder beklagt, dass zum Beispiel Schulsozialarbeiter sich zu wenig durch diese Themen angesprochen fühlen. Da muss man jetzt erstmal keinen Schuldigen suchen, sondern ich glaube, man muss einfach stärker daran arbeiten, diese unterschiedlichen Fachkreise auch miteinander zu vernetzen, an einen Tisch zu bringen. Mhm. Für die Schulsozialarbeiter sind eben Jugendliche aus stationären Hilfen natürlich nur ein Personenkreis, neben vielen anderen, mit denen sie es zu tun haben, eben inklusive Schule, wenn man das jetzt mal als großes Schlagwort nimmt, erfordert natürlich auch den Blick auf andere junge Menschen in der Schule. Und da muss man, glaube ich, sehr auch dafür werben, diesen Personenkreis auch nochmal besonders in den Blick zu nehmen, wo eben keine Eltern im Hintergrund sind, sondern wo eben öffentliche Einrichtungen begleitend tätig sind, da auch zu zeigen, auch diese jungen Menschen brauchen eine besondere Förderung in der Schule.
Ich habe gerade zu Beginn gesagt, dass man sich ja denken kann, dass die schwierigere Bedingungen haben. Das ist so ein bisschen, das klingt plausibel auf den ersten Blick. Versuchen wir es mal sozusagen aus Ihrer wissenschaftlichen Arbeit heraus konkret zu machen. Mit welchen Startschwierigkeiten haben Care-Leaver denn zu kämpfen?
Naja, wenn man ein bisschen früher ansetzt, weiß man ja, dass in Deutschland die Bildungserfolge ganz stark von den familiären Ausgangsbedingungen abhängen und dass es eben bei jungen Menschen, die in stationären Hilfen aufwachsen, eben in der Regel schon nicht gegeben. Viele von ihnen wachsen in alleinerziehenden Haushalten auf und wachsen mit sogenannten Transferleistungen auf, also eben SGB-II-Leistungen oder anderen Förderinstrumenten. Und da sieht man eben auch, dass schon die materielle und soziale Ausstattung häufig nicht die beste ist. Und das beeinflusst eben auch ihre Bildungsperspektiven. Die Schule setzt stark voraus, dass sich Eltern eben in den Bildungserfolgen ihrer Kinder finanziell und auch sozial engagiert. Und da sind diese Kinder eben oft schon nicht mit den besten Bedingungen am Start. Und das müsste im Grunde eigentlich die Schule, Ganztagsschulen, aber auch die Kinder- und Jugendhilfe viel stärker auffangen. Im Grunde die Bildungserfolge auch von jungen Menschen möglich zu machen. Und darunter sind viele Kinder und Jugendliche, die sehr viele Talente haben und die auch ein starkes Interesse an ihren eigenen Bildungsperspektiven haben. Aber das Kinder- und Jugendhilfesystem hat eben bisher noch nicht die passenden Antworten, diesem auch Raum zu geben. Also wir arbeiten eben auch mit dem Careliver e.V., dem Verein, der sich eben für die Interessen dieser jungen Menschen einsetzt, zusammen. Und dort sind viele junge Menschen aktiv, die ein Hochschulstudium anstreben oder schon abgeschlossen haben, die eben sagen, ich fühlte mich in meinen Bildungsinteressen in der Wohngruppe, in der ich war, nicht besonders gut unterstützt. Nachhilfe wird nicht gefördert oder nur dann, wenn die Versetzung gefährdet ist, nur dann finanziert das Jugendamt eine Nachhilfe. Ich musste sehr darum kämpfen, dass ich einen Ort in der Wohngruppe hatte, wo ich in Ruhe Hausaufgaben machen konnte oder wo mich mal jemand unterstützt hat bei den Hausaufgaben. Da geht es oft um viele andere Alltagsthemen, die dort bestritten werden müssen, und man bräuchte im Grunde meiner Einschätzung nach noch mal viel mehr auch personelle Ressourcen, um gerade dieses Thema Bildung auch noch mal stärker auf die Agenda zu setzen.
Klingt aber auch ein bisschen so, als ob sozusagen die Bildung oder der Bildungserfolg dieser jungen Menschen tatsächlich einfach nicht im Vordergrund steht und auch gar nicht so interessiert.
Na, es gibt da halt unterschiedliche Herangehensweisen und vielleicht auch Notwendigkeiten. Bei manchen Kindern ist es sicherlich so, dass erstmal auch erforderlich ist, ein Kind zu stabilisieren, vielleicht auch Therapien möglich zu machen, weil die Erfahrungen im Vorfeld einfach so gravierend waren, dass jetzt erstmal, ich sag mal, der Schulerfolg nicht vordringlich ist. Es gibt aber auch junge Menschen, das wissen wir aus eigenen Untersuchungen, bei denen sich abzeichnet, dass Bildung im Grunde auch ein Vehikel sein kann. Das sind Kinder und Jugendliche, die in der Schule eigentlich gut sind und auch sagen, meine schulischen Leistungen und mein Freundeskreis in der Schule hat mir sehr geholfen, mit meinen biografischen Erfahrungen und auch Schwierigkeiten umzugehen und hat mir auch ein Stück Normalität gegeben. Und da sehr differenziert zu gucken, wie viel Bildung ist möglich und wie viel Bildungsförderung müssen wir leisten. Und bei den Kindern, die vielleicht erstmal was anderes brauchen, wo man vielleicht an die Bildung im zweiten Schritt denkt, sollen das ja auch bekommen. Aber ich glaube, man muss sehr viel differenzierter auch auf die, nicht nur die schulischen Bildungserfolge, sondern auch auf die informellen Bildungsgelegenheiten gucken. Und das ist natürlich eine hohe Herausforderung. Und ich denke, da darf man auch nicht nur den Fachkräften in den Hilfsangeboten sozusagen diese Aufgabe zuschreiben, sondern im Grunde müssen alle an einen Tisch. Auch der Bereich der Ganztagsschulen, aber auch der Förderung der Bildungsmöglichkeiten in den Einrichtungen müsste eben viel stärker in den Blick genommen werden. Denn dafür braucht es letztendlich Ressourcen. Und das ist etwas, was viele Fachkräfte eben auch beklagen, dass man zu wenig Zeit für die Kinder und Jugendlichen hat.
Lassen Sie uns noch kurz über das Thema Hochschulzugang und Studium sprechen. Vor welchen Schwierigkeiten stehen Careliver denn da? Also einerseits eben beim Hochschulzugang, aber eben dann auch beim anschließenden Studium selbst.
Genau, es ist ein schwieriges Thema, denn junge Menschen, die in Wohngruppen und Pflegefamilien aufwachsen, müssen sich eben häufig schon sehr viel früher damit auseinandersetzen, ein eigenverantwortliches Leben zu führen. Also dort, wo andere Kinder und Jugendliche da noch gar nicht drüber nachdenken, junge Menschen noch bei ihren Eltern wohnen oder selbst wenn sie schon im Studium sind, noch bei den Eltern unterschlüpfen können. Diesen Vorteil genießen Careliver eben häufig nicht. Da kommt das Thema Eigenständigkeit mit 17, spätestens mit 18 eben auch in der Hilfeplanung auf die Tagesordnung. Und das erschwert vielen jungen Menschen auch den Zugang an die Hochschulen, weil sie einfach sehr früh sich um viele Angelegenheiten selbst kümmern müssen. Und allen voran ist das die eigene Finanzierung oder überhaupt eine eigene Wohnung zu finden. Und sie sind mit so vielen anderen Themen beschäftigt, dass der Zugang an die Hochschule dadurch so ein bisschen verbaut wird. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass Hochschulen oft gar nicht darauf vorbereitet sind, dass junge Menschen zu ihnen kommen, sozusagen eine Hochschulzulassung wollen, die mit nicht ganz leichten Startbedingungen kommen. Und da gibt es andere Länder, die uns zeigen, dass es dort bessere Strukturen geben könnte, wenn man zum Beispiel eben mit der Immatrikulation eben auch sich als Care-Leaver outen kann, wenn man das möchte und dadurch einen gewissen Nachteilsausgleich bekommt, indem man zum Beispiel leichter einen Zugang zu einem Studentenwohnheimsplatz bekommt oder man vielleicht auch einen Tutor an die Seite gestellt bekommen kann, um bestimmte Themen, die mit dem Hochschulzugang auch verbunden sind, mit Unterstützung zu bearbeiten. Und allen voran eben auch die finanzielle Ausstattung, die für viele Care-Leaver oft schwierig ist. Also die Gewährung von BAföG ist für manche hochproblematisch, weil sie Einkommensnachweise der Eltern brauchen, die sie häufig nicht vorweisen können. Und entweder führt das dazu, dass sie gar keinen BAföG bekommen oder dass es eben mit dem BAföG gar nicht reicht und sie noch andere Leistungen brauchen und manche das zum Anlass nehmen, das Studium wieder abzubrechen, weil sie eben die Anforderungen des Studiums und die eigene finanzielle Existenzsicherung eben gar nicht gewährleisten können.
Severin Thomas arbeitet an der Uni Hildesheim zusammen mit einem großen Team am Thema Bildungserfolg für Care-Leaver, also für junge Menschen, die in Einrichtungen untergebracht sind. Mit ihr habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Dazu noch ein Hinweis: unter dem Netzportal careleaver-online.de gibt es Hinweise und Hilfestellungen für Interessierte zu Bildungschancen und zum Übergang in Beruf und Hochschule. Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Weiterbildung ist ein zentrales Zukunftsthema. Gerade weil sich die Arbeitswelten wandeln, immer schneller wandeln, muss sich weiterbilden, wer den Anschluss behalten will. Wenn man bedenkt, wie wichtig das Thema ist, ist es eigentlich verwunderlich, wie wenig Wert auf diejenigen gelegt wird, auf die es ankommt, nämlich auf die Weiterbilder. Nur ein simpler Vergleich. Fürs Lehramt braucht man ein aufwendiges Studium und auch aus guten Gründen. In der Erwachsenenbildung gibt es sowas in der Regel nicht. Um hier die Bildung zu professionalisieren, hat das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung ab heute eine Lernplattform online gestellt. Eule heißt das Ding, quasi Weiterbildung für Weiterbilder. Unsere Autorin Esther Körfgen ist selber Trainerin in der Erwachsenenbildung und hat das Angebot mal ausprobiert.
Was bedeutet eigentlich digitale Bildung?
Eine interaktive Seite mit vielen Tipps, Fallbeispielen, Lernvideos und animierten Inhalten. Zu allen Fragen rund um die Gestaltung von Kursen. Wie setzt man digitale Medien ein? Wie gibt man konstruktiv Feedback? Wie gelingt ein guter Einstieg in den Kurs? Und so weiter. Immer versehen mit Aufgaben und Hinweisen zu wissenschaftlichen Nachschlagewerken, sagt Annika Clorius-Lehmann, Leiterin des Projekts.
Wir wollen die Lehrenden darin unterstützen, ihren Berufsalltag professionell zu gestalten, ihnen einen Lernbereich an die Hand zu geben, frei zugänglich zu jeder Zeit, an jedem Ort sich weiterbilden zu können.
Der Nutzer kann einfach stöbern oder einer konkreten Frage nachgehen. Ich starte einen Selbstversuch. Bei meinen eigenen Trainings habe ich nämlich manchmal einzelne Teilnehmer, die nur zu einem bestimmten Punkt mitmachen und irgendwann aussteigen. Was kann ich da machen?
Ich soll auf gekonnt handeln klicken, sagt das Video. Da öffnet sich jetzt so eine Art alte Telefonwählscheibe und statt der Zahlen stehen da so die einzelnen Phasen eines Trainings. Dazu kann man noch Filter anwenden. Für mein Problem passt Lernwiderstand ganz gut. So, jetzt klicke ich mal auf Lernpfad starten.
Ein Text belehrt mich, dass mein Teilnehmer meistens durchaus willig ist zu lernen. Er braucht vielleicht nur etwas Nachhilfe in der Sinnhaftigkeit des Kurses. Vertiefend kann ich dazu in den nächsten Lernschritten lesen, dass schon Kleinigkeiten zu einem Lernwiderstand führen können und wie ich gut darauf reagieren könnte. Ich kann dazu Aufgaben lösen oder auch weitergehen, wie ich möchte.
Lesen Sie die folgenden Aussagen durch und überlegen Sie, wie der beschriebene Lernwiderstand durch die Lehrperson positiv genutzt werden kann. Ein älterer Teilnehmer ist durch den umfangreichen Medieneinsatz der technikbegeisterten Dozentin überfordert. Ja, vielleicht sollte sie ja erklären, warum sie die Medien einsetzt.
Die Texte sind manchmal etwas langatmig, aber gut verständlich. Die Tipps sind eher allgemein gehalten, die Aufgaben sehr einfach. Das muss auch so sein, sagt Annika Clorius-Lehmann, denn die Plattform richtet sich an alle erwachsenen Bildner auf jedem fachlichen Niveau und in allen Branchen.
Das sind Leute, die im Trainingsbereich tätig sind, also in der betrieblichen Weiterbildung, die als Trainer im Servicetrainingbereich bei Bosch arbeiten zum Beispiel. Das kann eine Volkshochschuldozentin sein, die Spanischkurse gibt. Oder das können aber auch in dem konfessionellen Bereich Ehrenamtliche sein.
Für die Kölner Berufsberaterin Barbara Wilmroth ist das der Pferdefuß an der Geschichte. Auch wenn ihr die neue Lernplattform beim ersten Benutzen gut gefällt, die Zielgruppe ist für sie zu breit gefasst, die Lernplattform zu allgemein gehalten.
Für grundlegende Fragestellungen kann ich mir das gut vorstellen, zu nutzen für einzelne Aspekte, um sie wie ein Nachschlagewerk zu nutzen. Für kompliziertere Fragestellungen in den Trainings finde ich es eher schwierig, weil sie nicht tief genug in die Materie reingeht, um mir bei diesen Fragestellungen Lösungen anzubieten. Zum Beispiel viele Redner in der Gruppe, Narzissten in der Gruppe, wie gehe ich damit um?
Für sie ist die Lernplattform deshalb kein Ersatz für das Präsenzseminar. Am lebendigen Vorbild des Trainers lernt sie mehr als durch tote Buchstaben, Videos und Bilder. Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung betont allerdings, dass es seine Lernplattform Eule nicht als Konkurrenz zu bestehenden Trainerseminaren sieht, sondern ausdrücklich als Ergänzung.
China ist ein attraktives Land für Hochschulzusammenarbeit. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, viele Studierende suchen den Austausch mit dem Land, auch und gerade aus Deutschland. Von den aktuellen Entwicklungen rund um das neuartige Coronavirus bleibt natürlich die Hochschulwelt nicht unberührt. Welche Auswirkungen hat das auf den Unibetrieb in China, auch auf die deutschen Studierenden, die sich derzeit dort aufhalten? Darüber spreche ich mit Ruth Szymanowski, Leiterin des DAAD-Büros in Peking, wo ich Sie auch erreiche. Frau Szymanowski, hallo, ich grüße Sie.
Hallo aus Peking.
Ja, vielleicht können Sie uns erst einmal ein paar Zahlen nennen. Wie viele deutsche Studierende, aber auch deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind denn in China derzeit, schätzungsweise, soweit Sie es sagen können?
Ja, es ist etwas schwierig zu schätzen. Wir haben seit gut 3 Wochen hier die Semesterferien und wir gehen davon aus, dass eine Großzahl der sonst hier Studierenden und auch Lehrenden Deutschen gar nicht im Lande sind. Die offiziellen Zahlen des chinesischen Bildungsministeriums sprechen von etwa 8000 deutschen Studierenden, die hier in China studieren. Der DAAD selbst hat allerdings eine wesentlich geringere Zahl an direkt Geförderten. Wir haben derzeit Kontakt zu etwa 80 deutschen Studierenden, die hier als DAAD-Stipendien sind.
Jetzt haben Sie mit Studierenden aus Deutschland in China natürlich auch Kontakt, haben Sie auch gerade gesagt. Gibt es denn, spüren Sie da einen Wunsch, überhaupt auszureisen oder spüren Sie eine Verunsicherung bei denen?
Man muss sagen, die Situation hat sich ja gerade in den letzten Tagen deutlich nochmal verschärft. Ich kann generell sagen, dass doch der Drang, jetzt das Land zu verlassen, extrem groß geworden ist. Hängt sicherlich auch mit der Berichterstattung in Deutschland zusammen, wo doch sehr viele dramatische Fälle geschildert worden sind. Grundsätzlich, wie gesagt, die meisten Studierenden sind derzeit gar nicht auf den Campus der Unis, sondern befinden sich in den Semesterferien und haben die Zeit genutzt, entweder im Land hier in China rumzureisen oder sich in Asien aufzuhalten. Viele sind auch tatsächlich schon nach Deutschland zurückgekehrt.
Sie haben ja insgesamt auch Einblick in die chinesische Hochschullandschaft. Gibt es denn bei denen ein tatsächliches Gefühl von Verunsicherung vor Ort unter den Studierenden, unter den chinesischen Studierenden auch?
Sicherlich, es ist hier eine besondere Situation, also A, die Semesterferien und zweitens hatten wir jetzt in der letzten Woche das chinesische Neujahrsfest, das ist quasi wie das Weihnachtsfest in Europa, bloß noch wichtiger, das heißt alle Studierenden sind eigentlich nach Hause zurückgekehrt und sämtliche Univerwaltungen sind auch in diesen Tagen geschlossen. Wenn man jetzt guckt, die Maßnahmen der chinesischen Regierung zunächst in der Provinz Hubei, die sind relativ spät verkündet worden. Und zwar, wenn man guckt, die Reisebeschränkungen für Hubei, das ist die Provinz mit der Hauptstadt Wuhan, die wurden am 23. Januar, am letzten Donnerstag, bekannt gegeben. Zu dem Zeitpunkt waren schon viele Studierende zu Hause. Die Unis waren quasi schon seit 2 Wochen zu. Das Erziehungsministerium hat allerdings jetzt auch am Montag bekannt gegeben, dass landesweit der Beginn des neuen Semesters verschoben wird. Normalerweise fängt hier das Frühlingssemester, das Sommersemester Mitte bis Ende Februar an. Und das wurde jetzt bekannt gegeben, dass das verschoben wird. Das neue Datum ist noch nicht bekannt gegeben worden, aber das heißt definitiv, dass wir bis Ende Februar keinen normalen Unibetrieb hier in China haben werden. Zusätzlich wurden jetzt von International Offices alle Studierende angeschrieben, alle ausländische Studierende. Und es wurde explizit darauf hingewiesen, dass diese nicht zurück auf das Universitätsgelände zurückkommen können, sondern dass sie warten müssen, bis explizit von der Univerwaltung dieses wieder erlaubt wird. Es sei denn, man ist schon dort. Also wir haben auch Kontakt zu Deutschen, die hier in Peking auf der Uni im Wohnheim leben. Und diese können durchaus noch rein und raus. Allerdings berichten die eben von ganz, ganz starken Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit.
Ja, was berichten die Ihnen denn sonst noch so außer diesen Einschränkungen?
Ja, also hier aus Peking und auch Shanghai, letztendlich konzentrieren sich die deutschen Studierenden auf diese beiden Metropolen, gibt es keine Versorgungsengpässe im Sinne von Essensnot oder sonst was. Was definitiv schwer zu erhalten ist derzeit, sind Masken. Es ist vorgeschrieben, wenn man sich hier in der Öffentlichkeit bewegt, muss man Masken tragen. Das sind Gesichtsmasken, die sind vorgeschrieben. Man bekommt an jeder Ecke quasi seine Temperatur gemessen. Also wenn ich auf den Campus komme, wird mein Fieber kontrolliert, meine Temperaturen kontrolliert. Es wird halt eben berichtet, dass von den Professoren und den Lehrenden die Studierenden gebeten werden, tatsächlich das Zimmer nicht zu verlassen. Wenn man es trotzdem verlässt, wie gesagt, wird man kontrolliert, aber es wird einem eigentlich geraten, auf dem Zimmer zu bleiben. Und das muss man sich mal vorstellen. Also das ist natürlich eine Einschränkung, die doch dazu führt, dass der ein oder andere dann lieber den nächsten Flieger nach Deutschland nimmt.
In Deutschland haben jetzt die ersten Hochschulen reagiert. Die Uni Hamburg zum Beispiel hat alle Termine, Tagungen und so weiter verschoben, an denen Menschen teilnehmen sollten, die ihren ständigen Wohnsitz in China haben. Halten Sie so etwas für angemessen oder ist das übertrieben?
Naja, also hier überschlagen sich ja jetzt gerade die Meldungen. Man muss mal gucken, also wenn ich glaube, heute ist die Zahl aktuell auf 6.000 bestätigte Fälle, davon ist über die Hälfte in Wuhan und Hubei, also die Provinz beschränkt. Hier in Shanghai und in Peking haben wir 100 bestätigte Fälle mit jeweils einem Totenfall, dann ist das aus meiner Sicht für ganz China gesehen sicherlich übertrieben, aber man weiß auch nicht genau, wie sich die Zahlen entwickeln. Also der DAD verweist hier auf die Hinweise des Auswärtigen Amtes hin, also die Reisewarnungen. Und solange da von der Auswärtigen Amt keine Reisewarnung ausgesprochen wird, schließen wir uns dem an. Für Hubei ist aber tatsächlich jetzt am 28. Januar vom Auswärtigen Amt eine Reisewarnung ausgesprochen worden.
Das war Ruth Schimanowski, die ich vor dieser Sendung in Peking erreicht habe. Und noch hinzugefügt, der DAAD hat angekündigt, für die etwa 80 direkt über den Dienst geförderten Stipendiaten die Ausreise auf Wunsch zu übernehmen. Und jetzt zum Ende der Sendung noch aktuelle Zahlen aus der beruflichen Bildung in Deutschland. Die Tariflöhne von Azubis sind 2019 erneut recht deutlich gestiegen, um 3,8% im Vergleich zum Vorjahr. Oder in einer absoluten Zahl, der Durchschnittslohn lag bei knapp 940 Euro pro Monat. Das hat das Bundesinstitut für Berufsbildung heute bekannt gegeben. Soweit so schön, das ändert aber nichts daran, dass es zwischen den einzelnen Berufen immer noch teils extreme Lohnunterschiede gibt. Je nachdem, welche Gruppen verglichen werden, können es teils mehr als 600 Euro sein. Und das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt es gleich wie immer Corso, Kunst und Pop, heute mit Anja Buchmann und heute unter anderem mit neuen Filmen. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.